Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer, wenn DLF Nova hier ist, ist Matthias von Hellfeld hier. Hallo Matthias.
Hi, ich grüße dich.
Thema heute, Frankos Tod.
Ja.
Franco, General, ne? Generalissimo.
Nee, Generalissimo.
Generalissimo. Diktator von Spanien oder Diktator über Spanien, gefühlt 100 Jahre lang bis tief in die 80er, 1980er Jahre rein, als wir schon Urlaub auf Malle gemacht haben. Ne?
Ja, so ungefähr. Das ist wie immer knapp daneben, aber so ganz falsch wieder auch nicht. Also er war tatsächlich Langzeitdiktator, Autokrat, Militarist, Faschist. Also was du also an schönen Bezeichnungen für einen Menschen finden kannst, die kannst du eigentlich alle auf ihn anwenden. Er ist tatsächlich gestorben im November 1975.
Oh.
Er ist aber jemand, der seit dem Spanischen Bürgerkrieg, und der war 1936 bis 1939, die Geschichte Spaniens wirklich in einer sehr unschönen Weise eigentlich, also in der Summe gesehen, gelenkt und geleitet hat. Und darunter leidet Spanien so ein bisschen bis zum heutigen Tage. Aber man wird diesem Mann nicht ganz gerecht, wenn man nicht beide Seiten sozusagen bedenkt. Also auf der einen Seite war er der Zerstörer der Republik. Er war ein Militarist, ein Faschist, ein Freund Hitlers, ein Mensch, der die Menschenrechte mit Füßen getreten hat, der furchtbares Unrecht in Spanien auf sich geladen hat, der diese wirklich bis zum heutigen Tage traumatischen Kinderwegnahme organisiert hat. Also jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, der hat das schon mitbekommen irgendwie, dass es zu wirklich Zehntausenden Müttern, die also im System missliebig waren, linke, kommunistische Frauen, Gewerkschafterinnen, also alle diejenigen, die sozusagen gegen ihn waren, denen wurde nach der Geburt das Kind weggenommen und dann hat man ihnen gesagt, gestorben, und die sind dann also sozusagen entlassen worden und die Kinder wuchsen dann bei faschistischen Familien auf, und heute suchen noch immer viele Menschen ihre Eltern und versuchen sozusagen ihre Wurzeln zu rekonstruieren, was für die einzelne Person eine einzige Katastrophe ist, wenn man so als Erwachsener mitbekommt, du, die beiden, die dich da aufgezogen haben, die haben mit dir eigentlich gar nichts zu tun, das sind gar nicht deine Eltern und du bist ein Opfer dieser Taten von Franco. Das ist etwas, was bis zum heutigen Tage nachlebt und bebt und diese spanische Gesellschaft auch tatsächlich durchschüttelt. Das ist so diese eine große Seite von Franco.
Wie hat dem das überhaupt gelingen können, die Republik kaputt zu machen?
Ja, lass mich kurz eben noch die andere Seite sagen, okay. Dann kommen wir auf die Republik. Also das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, er hat es tatsächlich hinbekommen, Spanien nicht auf der Seite Deutschlands oder der deutsch-japanischen Koalition, also des Antikominternpaktes, in den Zweiten Weltkrieg direkt hineinzuziehen. Also es hat Unterstützung gegeben, er hat auch Hitler des Öfteren besucht. Es war also klar, dass die beiden so Brüder im Geiste sind, aber Spanien war nicht offizieller Teil des Zweiten Weltkrieges auf der einen oder anderen Seite. Und das wiederum hat 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dazu geführt, dass Spanien zwar einerseits auf der Liste der Staaten stand, die zu bestrafen waren, weil es eben Faschisten waren, und die wurden die ersten paar Jahre auch tatsächlich links liegen gelassen. Und als dann aber der Kalte Krieg sozusagen in voller Blüte stand und die Amerikaner ihre Europapolitik umbauten und sagten, wir müssen gucken, dass wir den westlichen Teil Europas sozusagen geschlossen im von Amerika geführten Westblock haben, wurde Franco auf einmal hofiert. Und dann gab es Wirtschaftshilfe und dann gab es amerikanische Militärstützpunkte in Spanien.
Moment mal,
und
klingt das, ein bisschen wie Argentinien, ne?
Ja,
Chile.
Und das wiederum hat dann Franco sozusagen in den Augen der Bevölkerung wieder so ein bisschen hervorkommen lassen. Mhm. Und es hat auch einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben, gleichwohl Spanien, und da erinnert sich jeder, der etwas älteren Datums ist, wenn man in den 80er Jahren, also nach Francos Tod, nach Spanien in den Urlaub gefahren ist, also jetzt nicht nach Malle, sondern irgendwie aufs Festland.
Da war die Mark 3 Mark wert. Ja,
ja, und dann sah man tatsächlich auch ein rückständiges Land.
Ja.
Und das war tatsächlich so. Und das hat eben auch etwas damit zu tun, dass das Wirtschaftssystem von Franco nicht in der Lage gewesen ist, einen Boom herauszulösen. Die Industrialisierung Spaniens schleppte sich hinterher. Also das waren alles Negativseiten. Und das Letzte schließlich, er hat schon zu Lebzeiten die Monarchie wieder eingeführt. Also die Monarchie gab es in Spanien seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, kurz danach in den 50er irgendwann. formal und de facto und de jure auch, aber er hat keinen Königinstrument also eingesetzt, sondern er hat dann so gegen Ende seines Lebens Juan Carlos an seine Seite gezogen, den er sozusagen in Anführungsstrichen aufgezogen hat und hat gesagt, also wenn ich sterbe, dann sollst du König sein, weil der also in der Abfolge der Nächste dann war. Und das Haus Bourbon, also die Bourbonen, sollten den Königsthron wieder besetzen. Und er hatte sich dann vorgestellt, dass der Juan Carlos das in seinem Sinne sozusagen weiterführt.
Hat Franco, hat Franco sich als König verstanden?
Er war ein Militarist, ein Generalissimo. Und er hatte natürlich königliche Funktionen sozusagen. Ja, er war der Alleinherrscher, aber er wollte jetzt nicht die Monarchie, er wollte sich keine Krone auf den Kopf setzen. Das war nicht der Punkt, sondern der Punkt war einfach, dass er sich überlegt hat, vermute ich mal, ich war nicht dabei, aber ich vermute das, wie kann ich sozusagen das, was ich hier aufgebaut habe, in seinem Sinne, also immer in so gesagt, am besten aufrechterhalten, das mache ich eben am besten mit einem König, weil das auf den Spaniern sozusagen zu Pass ist.
Hat er mit Zitronen gehandelt, ne?
Hat nicht geklappt. Und das auch das eben, bevor wir auf den Beginn seiner merkwürdigen Karriere zurückblicken, auch das muss man beachten, wenn man heute über Juan Carlos richtet, der sich tatsächlich daneben benommen hat, das ist ohne Zweifel so, aber er hat natürlich in seinen Anfangsjahren die Spanier in Richtung Republik und Demokratie geführt und hat sie auch beschützt. Also er hat diese Demokratie bei diesem auch etwas merkwürdigen Putschversuch der Generäle, wo also ein so ein Wahnsinniger da im Parlament anfing zu schießen, also wirklich auch beschützt und hat gesagt, also ihr bleibt jetzt in der Kaserne, ich bin euer Oberbefehlshaber und ich sage jetzt, hier ist Schluss mit lustig. Und in dem Moment war die Demokratie gerettet und sie ist ja bis zum heutigen Tage stabil. Also insofern ist das wirklich Juan Carlos Verdienst.
So, und wie hat er jetzt die Republik überhaupt kaputt machen können? Also schnell rein. Er hat eine Pause gemacht, schnell rein.
Nein, also du kannst mich doch, weißt du doch, sehr gerne unterbrechen natürlich. Also Spanien hat in den 30er Jahren, das muss man einfach sagen, eine sehr, sehr unterschiedliche und sehr hin und her gerissene Geschichte erlebt zwischen Republikanern und Monarchisten, zwischen verschiedenen Republiken, zwischen dem König, der das Land verlassen musste, weil eben zum Beispiel 1931 die Zweite Republik ausgerufen wurde, das war Alfons der 13. Spanien hatte immer schon damit zu kämpfen, als sehr stark agrarisch geprägter Staat, dass sozusagen traditionelle Eliten dieses Land nahezu feudalistisch beherrschten. Es gab nicht besonders viel konkurrenzfähige Industrie. Es gab den Streit oder sagen wir mal die Probleme mit Katalonien und dem Baskenland, das kennen wir von heute auch noch. Die waren damals schon sozusagen die entwickelten Teile Spaniens, die hochentwickelten Teile und hatten also keinen Bock, das, was bei ihnen erwirtschaftet wurde, in irgendwelche ärmeren Gegenden Spaniens abzugeben. Wir kennen das auch aus Italien, Nord- und Südgefälle. Und das alles war natürlich sozialpolitischer Sprengstoff von hohem Ausmaß. Und gleichzeitig gab es einen sehr starken Einfluss des Militärs. Die Offiziere mischten sich sehr oft in die Politik ein und bis zum heutigen Tage auch die katholische Kirche. Und dazu muss man einfach wissen, wir haben es auch schon mal als Sendung gemacht und darüber gesprochen. Seitdem mit Hilfe der Päpste im 15. Jahrhundert die Muslime von der spanischen Halbinsel verdrängt wurden mit der Reconquista und der dann einsetzenden Rekatholisierung Spaniens, und zwar der richtig brutalen Rekatholisierung, seitdem ist der Einfluss der katholischen Kirche in Spanien extrem groß, größer als irgendwo anders in Europa.
Polen.
Ja, aber nein, auch Polen ist sicherlich, kommt auch in diese Gegend, aber Polen hat natürlich eine ganz andere Geschichte und das ist erst in den letzten Jahren so, aber
ja, stimmt.
In Spanien ist das schon so, dass es sozusagen Klerikalfaschismus gab, also so ähnlich, so ein bisschen wie der Austrofaschismus, wo also die Kirche eine sehr große Rolle gespielt hat, sehr reich war, sehr viel Würdenträger waren, auch gleichzeitig Großgrundbesitzer. Und als die dann sozusagen durch die Republik zum Beispiel angegangen wurden, also es eine Säkularisierung geben sollte, hatte man natürlich schon den nächsten Gegner. Sie haben, also die Republik hatte immer das Problem, die katholische Kirche ist gegen uns, das Militär ist gegen uns. Und wenn dann noch, ich sag mal, irgendwelche Sozialprobleme dazu kamen, dann war eben oft der Fall, dass dann die Republik gekippt wurde. Und so ist es eben auch gewesen, dass Mitte der 30er Jahre sich diese Situation in Spanien tatsächlich ich sag mal, Richtung Bürgerkrieg hin entwickelte. Und das ist im Übrigen, wenn man jetzt mal ganz Europa sich anschaut, so zwischen 1925 und 35, 36, dann sieht man, dass überall in Europa mit wirklich ganz wenigen Ausnahmen, zum Beispiel in Großbritannien, überall faschistische Regierungen an den Start kommen oder Militärleute regieren oder eben, ich sag mal, Diktatoren, die sich jetzt nicht expressis verbis als Faschisten bezeichnen, die aber eben, ich sag mal, die Grundrechte, die Menschenrechte außer Kraft setzen und damit ja, ich sag mal, den Boden bereitet haben für eben diesen total nach rechts rückenden Kontinent in den 30er Jahren.
Das heißt, ein breiter Wohlstand ist eine notwendige Voraussetzung für die Republik.
Ein breiter Wohlstand
ja, ist die quer über die Bevölkerung. Wenn es der Bevölkerung nicht gut genug geht, hat die Republik keine Chance.
Also in dem Falle hatte sie es nicht. Und wir sehen das ja auch heute. Also wenn man es ein bisschen versucht, so auf sich heute zu beziehen, immer dann, wenn es uns schlecht geht, und das meine ich jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch, ich sag mal, jetzt in der Pandemie, wenn das so weitergeht, dann hat die Republik ein Legitimationsproblem, weil es einfach immer diskutiert wird. Und man muss immer alles ja. sozusagen erklären. Und dann hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, dass einer sagt, das ist alles Quatsch.
Ja.
Und insofern stimmt es schon so ein bisschen. Am besten geht es der Republik, wenn es allen gut geht. Aber das ist eben höchst selten der Fall. Und insofern muss man einfach immer sozusagen als Gefahr sehen, dass dann, ich sag einfach mal pauschal, rechte Ideologien oder auch Verschwörungstheoretiker oder Leute, die eben beides machen, an Boden gewinnen. Und das sieht man eben heutzutage auch. Und damals war es ähnlich. So ab 1933 kann man eben in Spanien beobachten, dass rechte und rechtsgerichtete Politiker und Militärs die Oberhand gewinnen, es starke Anlehnung eben auch an die katholische Kirche. Es gab Streiks, also Bergarbeiter zum Beispiel haben oft gestreikt in Spanien 1934, der wirklich berühmte asturische Bergarbeiterstreik, in dem dann zum ersten Mal die spanische Fremdenlegion einschreitet und unter Führung eines gewissen General Franco diesen Bergarbeiterstreik niederschlägt. So, und wie immer ist es ein Pendelschlag, dann irgendwann geht es wieder zurück zur Linken und die stellen wieder die Regierung. Und das aber alles führt eben nicht darüber hinweg, dass das Land gespalten war und man sozusagen mit Händen greifen konnte, dass diese beiden Seiten irgendwann aufeinander losgehen. Und das ist tatsächlich dann 1936 passiert. Im Februar des Jahres gewinnen die Linke bei den Wahlen. Und 1936, also im gleichen Jahr im Juli, beginnt der spanische Bürgerkrieg, der letztendlich in 3 Jahren 150.000 Tote ungefähr erfordert. 500.000 Leute müssen das Land verlassen und etwa 400.000 Leute werden in KZs interniert und auch zum Teil dort getötet. Also es war eine totale Katastrophe und als dieser Bürgerkrieg begann, war Franco gar nicht im Land, sondern er saß irgendwo in Afrika. Er hatte also auch Stress mit der eigenen Militärführung und wurde dann also sozusagen, ich sag mal, hinweggelobt. Und was aber dann eben auch sofort passiert ist, es gab Unterstützung aus Deutschland, also aus dem faschistischen Deutschland und in der Form, dass also zum Beispiel Boote bereitgestellt wurden, die Truppen, die in Afrika waren, sehr schnell nach Spanien geführt haben und Spanien oder unter der Führung von Franco sammelte sich das Militär und trat dann an gegen die internationalen Brigaden und diese internationalen Brigaden sind der Versuch der kommunistischen Internationale, also der stalinschen Organisation aller kommunistischer Parteien der Welt, die kommunistische Internationale, Komintern, ist also der Versuch Stalins in Spanien so eine Art Brückenkopf zu errichten, indem er die Republik verteidigt, in der Hoffnung, dass daraus dann später ein kommunistisches Regime werden könnte. Und es sind wirklich aus aller Herren Länder, kommen also Leute zu diesen roten Brigaden und kämpfen gegen Francos Militär und Francos Militär bekommt eben Unterstützung aus Deutschland. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, diese berühmt-berüchtigte Legion Condor, das ist für Hitler ein willkommener Anlass, seine Luftwaffe auszuprobieren und er lässt also zum ersten Mal dort Sturzkampfjäger einsetzen. Also das sind diese kleinen Dinger, die so Pfeifen an den Flügeln hatten, damit es sich, wenn die so runterfallen durch den Windzug, zu einem ganz furchtbaren Heulton kommt und damit unten auf der Erde wirklich Angst und Schrecken verbreitet, noch bevor, dass die Bomben losgelassen werden. Und mit Hilfe der Deutschen gewinnt Franco dann irgendwann nach 3 Jahren diesen Bürgerkrieg. Und von da an ist eben Franco der alleinige Machthaber, der Diktator des Landes und regiert bis zu seinem Tod 1975, also wirklich sehr, sehr lang. Und er hält, wie ich eben schon gesagt habe, Spanien aus dem Weltkrieg raus. Und es gelingt dann mit einiger Mühe, aber auch nur, weil es eben diesen Kalten Krieg gibt, dass er Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre Spanien aus der Isolation sozusagen herausholt, was wirklich auch dringend notwendig war, weil Frankreich hatte die Grenzen geschlossen, es gab einen diplomatischen Boykott weltweit und es war tatsächlich ein wirtschaftlicher Kollaps zu befürchten, aus dem Spanien sich in den 50er Jahren sicherlich nicht erholt hätte, wenn eben nicht sozusagen das alles aufgegeben worden wäre im Angesicht des drohenden Ausweitung der kommunistischen Sphäre.
Da war denn jedes Mittel recht, ne?
Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja das sowieso eines der Synonyme der 50er Jahre, dass also deswegen kam die Bundesrepublik in den, ich sag mal, in den Genuss
der Wiederbewaffnung.
Als Urheber des Krieges oder Verursacher des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, da gibt es wirklich keine zwei Meinungen zu. Ja. Sozusagen relativ schnell wieder in die Völkergemeinschaft aufgenommen zu werden, weil die sich gesagt haben, wir brauchen entlang der Demarkationslinie fettgefressene, satte, zufriedene Menschen, die auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, den Verlockungen des Ostens zu erliegen.
Oh, und Systemalternative. Und als sie genau, weg war, haben wir Hartz IV erfunden.
Ja. Und naja, komm, das ist ja Quatsch. Aber jedenfalls, deswegen gab es auf einmal Handelsabkommen, 47 zum Beispiel mit Großbritannien, deshalb gab es auf einmal US-Truppenstützpunkte in Spanien, Anfang der 50er Jahre. Und das alles mit weiteren Geldern und Handelsabkommen hat eben Spanien allmählich wieder auf die Beine geholfen. Und damit war Franco auf jeden Fall erstmal sicherer und fester in der ganzen Geschichte drin als eben vorher. Und trotzdem, wenn man eben sich überlegt, wie hat er eigentlich das Land regiert, dann muss man eben sagen, es war so eine Art Syndikatsystem. Und er regierte tatsächlich da, du hast ja gerade gesagt, ob er sich als König empfunden hat, er regierte so ein bisschen wie von Gottes Gnaden früher, ja. Also da gab es keine zwei Meinungen. Und Syndikat bedeutet im Grunde genommen, dass du so eine Vorstellung hast von einem organischen Staat oder einer organischen Demokratie. Das ist natürlich völlig Unfug, weil es gibt Gegensätze und Interessensgegensätze in einer Demokratie oder in einer Gesellschaftsordnung, keine Frage, zwischen, ich sag mal, Unternehmern und Arbeitern, zwischen Fabrikbesitzern und Nicht-Fabrikbesitzern, zwischen Männern und Frauen und so weiter. Und wenn du einfach sagst, du ignorierst das, dann steckst du zum Beispiel alle Seiten, die am Arbeitsprozess beteiligt sind, in die deutsche Arbeitsfront, so hieß das bei den Nazis. Ja. Da saßen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen drin und mussten sich irgendwie einigen. Völlig idiotisch. Hatte aber den Hintergrund sozusagen, dass man versuchte, diese Gegensätze einfach zu verkleistern, um sowas herzustellen wie eine Volksgemeinschaft, indem man einfach sagte, die sind alle, sozusagen ziehen alle an einem Strang. Das ist völlig Bullshit, da zieht überhaupt keiner an einem Strang, sondern man muss versuchen, einen Interessensausgleich zwischen den verschiedenen Kräften herzustellen. Also wir haben das ja hier in der Bundesrepublik einigermaßen institutionalisiert, also dass es eben einfach bestimmte Abläufe gibt, zum Beispiel bei Lohnverhandlungen. Ja. Da kann nicht jeder machen, was er will, sondern das wird schön der Reihe nach abgearbeitet und dann kommt irgendwann von mir aus der Streik. Aber es ist nicht sofort sozusagen, dass geschossen wird und das ist schon eine ganz gute Idee. Währenddessen eben dieses Syndikatsmodell all diese ganzen Gegensätze verkleistert und nicht auf den Tisch bringt. Und das wiederum hat natürlich langfristige Folgen, weil die haben das jetzt 30 Jahre lang so gemacht und auf einmal hieß es, jetzt ist anders. Und das ist natürlich dann schwierig, sozusagen gleichzeitig alles umzustellen. Das Zweite, was er gemacht hat, er hat den Bildungsauftrag an die Kirche vergeben. Und damit hatte die katholische Kirche sozusagen das Monopol auf die Ausbildung von Jugendlichen.
Monopol auf die Köpfe, ja.
Ja, genau, auf die Köpfe. Und das wiederum, da das dann natürlich alles in eine Richtung ging, betonierte seine Herrschaft, solange er lebte. Und das hat er ziemlich zentralistisch gemacht. Also es war total auf Madrid bezogen, als einzige Machtzentrale des Landes. Jegliche Autonomiebewegung, Baskenland, Katalonien, hatte ich ja eben schon gesagt, ist unterdrückt worden, wie heute auch. Für sie also für die Faschisten, für Franco, war das ein Pakt von Verrätern. Ja, und dagegen hat sich dann, das ist uns allen noch bekannt, in den 60er Jahren die berühmte ETA gegründet.
Ah, die ETA, ja.
Das war eine Terror-Untergrundorganisation, die sich nicht anders, ich sag's jetzt mal positiv, nicht anders zu helfen wusste, als eben mit militärischer Gewalt und mit Anschlägen und mit hinterhältigen Terrorangriffen dagegen vorzugehen und hat eben auch nicht davor zurückgeschreckt, Unschuldige mit über die Klinge springen zu lassen. Insgesamt haben sie 800 Tote etwa bis, also zwischen den 60ern und bis zum Ende ihrer Tätigkeit sozusagen hervorgerufen. Das ist dann im Grunde genommen die Logik eines solchen Gesellschaftssystems, dass du halt, wenn du die Konflikte nicht auf den Tisch legst, dann riskierst, dass eben sowas wie die ETA entsteht. Und das ist in Spanien eben auch gewesen.
Was ich ja ganz faszinierend finde, ist, dass Franco ja heute noch wirklich in weiten Teilen der Bevölkerung oder in größeren Teilen der Bevölkerung tatsächlich verehrt wird.
Ja.
Was man sehr gut sehen konnte an der Diskussion über das Tal der Gefallenen.
Ja.
Dieses Monument in Zentralspanien, wo ich glaube bis letztes Jahr die Gebeine Francos aufbewahrt wurden, was im Grunde ein Wallfahrtsort für die heutigen Faschisten immer noch ist und wo dann tatsächlich wirklich ganz fürchterliche Diskussionen losgegangen sind, als gesagt wurde, wir holen die Gebeine da jetzt raus. Wir wollen diesen Wallfahrtsort nicht. Ja. Das ist ja ungefähr so, als würdest du Hitlers Gebeine irgendwo im Obersalzberg noch in einem riesengroßen Monument aufbewahren und es gäbe Leute, die nicht wollen, dass das da mal aufhört. Gab es ein sehr schönes Feature übrigens von Deutschlandfunk Kultur.
Ja.
Verlinke ich in den Shownotes. Vielleicht ist es ja noch hörbar. Manchmal hat man
ja ist bestimmt, ganz sicher. Also ich muss auch sagen, diese Diskussion, und das ist eben das, was auch an Geschichte für mich jedenfalls so spannend ist, du siehst das auch an Stalin.
Ja.
Also wir sind uns alle einig, ja, da gibt es wirklich keine zwei Meinungen. Selbst Herr Putin wird da nicht widersprechen, dass Stalin ein schwerer Verbrecher war. Mhm. Und Franco war natürlich auch ein Verbrecher. So, und Pinochet und wie sie alle heißen, diese ganzen Diktatoren Südamerikas oder eben auch in Europa, das waren alles Verbrecher. So, und trotzdem ist es so, dass eben Stalin verehrt wird, dass er immer noch in der Kremlmauer sozusagen an prominenter Stelle liegt, dass nach wie vor Leute diese Zeit zurücksehnen. Und das Gleiche gilt für Franco, die, wie du richtig sagtest, die Phalangisten, die pilgern da zu seinem Todestag oder ja zu seinem Todestag immerhin. Und die Republik Spanien, also das heutige moderne Spanien, das weltoffen ist und das eben demokratisch ist und längst ein angesehener Teil der Europäischen Union, die versuchen mit allen Mitteln, diesem Kult ein Ende zu setzen und merken dann, dass sie einfach dadurch, dass die Geschichte nicht vernünftig aufgearbeitet ist, nach wie vor nicht, dass sie da gegen Mauern rennt. Und das merkt man eben an dieser am Anfang erwähnten Geschichte oder Katastrophe, muss man ja einfach sagen, mit den gestohlenen Babys.
Ja.
Dass du einfach, das kann man nicht machen und dann denken, da passiert schon nichts. Das hat langfristige Folgen bei Menschen, die das erlitten haben. Und das hat traumatische Konsequenzen für alle Beteiligten und das ist langfristig und für viele Generationen ein schweres, großes Thema.
Ja.
Und wenn du einfach drüber weghudelst als Gesellschaft oder als Staat, dann muss man sich nicht wundern, wenn das eben andauernd wieder aufbricht. Und das ist nach wie vor, also ich habe, als wir die Sendung vorbereitet haben und als Leute, die schicken uns ja oft Themenvorschläge, was man so alles mal machen könnte, Schönes, und da ist tatsächlich zweimal, hat uns eine unterschiedliche Hörerin aus Spanien mehrere Zeitungsartikel jetzt aus dem Jahr 2020 oder 2019 zugeschickt, wo also eine lokale Zeitung Aufrufe startet, weil also schon wieder einer seine Eltern sucht und dann 10 weitere direkt auch noch so mit Bild. Mhm. Die haben wir schon mal, erinnert ihr euch und so. Also das ist ein Thema, was eben einfach nicht weggeht. Und das geht auch nicht weg, weil man sich jetzt anschaut, wie Juan Carlos sich auf einmal entwickelt hat und was daraus geworden ist und wie die Spanier darauf reagieren und das ist einfach und auch, also wie sein Sohn, der Felipe, sich davon distanziert, weil er genau weiß, wir müssen jetzt wirklich klare Kante zeigen, weil ansonsten vermischen sich Dinge, die nicht gut sind, mit eben mit dem demokratischen Spanien und das ist, ein echtes Problem. Und da können wir Deutschen ein Lied von singen.
Ich wollte gerade sagen, ich frage mich gerade, ob sowas überhaupt jemals, also jemals vielleicht schon, aber ob sowas überhaupt mittelfristig aufarbeitbar ist. Weil ich meine, ich würde jetzt mal unterstellen, dass kaum jemand seine faschistische Geschichte so intensiv aufgearbeitet hat wie die Deutschen. Und selbst hier Gibt es noch genug Leute, die Hitler verehren, die es nicht zugeben würden, weil sie genau wissen, dass das Schmuddel, dass sie dann Schmuddelkinder wären. Aber es würde mich nicht wundern, dass mit dem, falls die AfD weiter erstarken würde, dass wir dann auch ähnliche Wallfahrtsorte tatsächlich irgendwann mal sehen werden, weil sich diese Leute dann auch wieder raustrauen. Da frage ich mich halt echt, wie kriegt man in die Köpfe der Menschen, dass das nicht gut ist?
Abgesehen mal davon, dass es auch ein Verbrechen ist, dass man einfach nur sagt, das ist nicht gut. Das wäre ja schon mal bei denen, die das immer noch nicht wissen, sicherlich von Vorteil. Ich kann dir das nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Ich finde nur, immer nur drauf zu hauen und zu sagen, was es alles für böse Leute waren, das bringt es offenbar nicht. Mhm. Ich glaube, dass es wirksamer ist, wenn man den Menschen sagt, wenn ihr das jetzt wirklich sozusagen weiterverfolgt, dann beschneidet ihr euch selber. Weil wenn wir die Rechte sozusagen einschränken, wenn wir die Demokratie aufgeben und sagen, wir machen wieder Autokratie oder wir machen Diktatur oder sonst irgendetwas, dann hat das ja ein völlig verändertes Leben für alle zur Folge. Ja. Das ist ja nicht einfach nur für ein paar, sondern es ist für alle.
Ich sag mal, diejenigen, die sich solche Verhältnisse wünschen, wären wahrscheinlich die Ersten, die an die Wand gestellt würden, wenn die Verhältnisse da sind. Das irritiert mich ja immer so ein bisschen.
Ja, und man muss einfach versuchen, klarzumachen, die Form, wie wir jetzt leben, also heute 2020, mal abgesehen von dieser Pandemie-Scheiße, das ist schon die beste Form, die man sich vorstellen kann. Sie ist nicht perfekt und sie ist nicht ohne Fehler. Sie muss sozusagen kontinuierlich modernisiert und verbessert werden. Aber es gibt keine Alternative dazu, die besser wäre. Es gibt nicht, man kann sich noch überlegen, also die Briten würden sagen, die Monarchie ist das beste System, aber das ist ja nur noch, das ist ja eine Winke-Monarchie, das ist ja Käse, das ist ja nur was für die Augen. Aber ansonsten findet man keine Form, die sozusagen für europäische Geschichte und für unsere Lebensweise und für das, was wir hier tun und wie wir leben, besser ist als die Demokratie. Ich finde, man muss sozusagen das Positivbeispiel nach vorne stellen und nicht immer draufhauen, was der Hitler für ein Arschloch war. Das kann man im Nebensatz sagen und das kann man versuchen, im Geschichtsunterricht zu vermitteln. Aber eigentlich müssen wir im Geschichtsunterricht vermitteln, was das für eine geile Form ist, wie wir heute leben. Das ist ja mein Reden seit Hunderten von Jahren, dass wir einfach eine gute Geschichte über die Europäische Union erzählen müssen, selbst wenn wir sie in vielen Teilen für verkrustet und für zu langsam und für, keine Ahnung, nicht demokratisch genug halten. Das ist alles richtig und das muss auch alles behoben werden, aber trotzdem, es gibt keine bessere Alternative als das, wie es jetzt gerade ist. Ja, wenn wir das aufgeben und wenn wir sagen, wir machen das nicht mehr, dann stehen hier auf einmal 27 Staaten auf dem europäischen Kontinent als Konkurrenten gegenüber.
Und das will wirklich keiner wollen.
Genau.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 16. November 2020. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.